Hören auf Gottes Wort, 1. Petrus 3, Vers 8 bis 18. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu ererben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Rechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet, nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht, durch den Geist. Bis hierhin. Herr Jesus, es sind klare und schwere Worte und wir bitten dich, dass du sie uns aufschließt, in unsere Herzen schreibst und dass du sie zur Wirklichkeit machst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, wir haben heute ein herausforderndes Thema. Es geht wieder um Heiligkeit, aber unter ganz bestimmten Umständen, und zwar in solchen, die uns in besonderem Maße herausfordern. Der erste Petrusbrief ist ein seelsorgerlicher Brief. Er wurde an Gläubige geschrieben, die sich in Bedrängnissen und Verfolgung befanden. Der Apostel Petrus betont mehrfach, dass wir uns als Fremdlinge in der Welt aufhalten. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wir sind keine Bürger dieser Welt, sondern wir leben nur vorübergehend dort, als Ausländer sozusagen. Er schreibt, Kapitel 1, Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Aber wir sind nicht nur Fremdlinge, wir sind auch Fremdkörper in dieser Welt. Fakt ist, das Christentum ist die am meisten verfolgte Religionsgruppe der Welt. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Christenverfolgung. Verfolgung begleitet die Gemeinde Jesu seit ihrem Bestehen. Ich weiß, das Thema ist nicht angenehm, mir auch nicht. Wir würden es lieber ausklammern, aber die Bibel spricht offen darüber. Und deshalb denke ich, dass wir uns auch auf Verfolgung vorbereiten müssen, ob es uns jetzt gefällt oder nicht, oder ob es jetzt geschieht oder nicht, das weiß Gott. Politisch verfolgt wurden wir in Europa bislang noch nicht, aber es gibt durchaus einige alarmierende Anzeichen. Das Meinungsklima ist zunehmend antichristlich vergiftet. Der Volksverhetzungsparagraf wurde zu einem Gummiparagrafen ausgeweitet. Er ermöglicht, unerwünschte Meinungen zu kriminalisieren. Vielleicht könnte es auch uns mal betreffen. Oder denken wir nur an den Eifer, mit dem die Justiz den bekannten Pfarrer Olaf Latzl wegen einer Äußerung 5 Jahre lang verfolgt hat. Die Lüge tritt in der Gesellschaft allgemein ihren Siegeszug an. Die Lügen sollen nicht mehr öffentlich kritisiert werden. Der bekannte Autor George Orwell schrieb einst, Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen. Außerdem plant die EU umfangreiche Zensurmaßnahmen, einschließlich der Überwachung aller privaten Kommunikation mit Messengern, also WhatsApp und dergleichen, mit künstlicher Intelligenz. Das sind alles Anzeichen. Ich will jetzt niemand hier Angst machen, wir sind in Gottes Hand, aber ich denke, wir sollten uns auf veränderte Zeiten einstellen. Aber es gibt auch persönliche Bedrängnisse, wie Mobbing im Beruf oder Familie oder Nachbarschaft. Die stellen ähnliche Situationen dar, wo wir vom Bösen direkt angegangen werden. Solche Situationen fordern uns extrem heraus. Und in dieser Lage stehen wir in der Gefahr, dass wir ungeistlich reagieren. Unsere natürliche, fleischliche Reaktion gegen solche bösen Dinge ist Empörung und Auflehnung. Wir sind vom Wohlstand verweichlicht und nehmen die bisherige Freiheit selbstverständlich. Aber spätestens, wenn wir angefeindet oder verfolgt werden, dann zeigt es sich, ob wir wahre Heilige sind oder nur Scheinheilige. Jede menschliche, selbstgemachte Frömmigkeit bricht dann zusammen. Und darum wollen wir nun anhand des Predigttextes darüber nachdenken, wie wir eine geistliche Haltung und ein geistliches Verhalten inmitten von Bedrängnis und Verfolgung bewahren können. Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Das Wichtigste ist, dass wir diese geistliche Haltung gegenüber anderen Menschen bewahren. Ob sie jetzt gläubig sind oder nicht. Und besonders was unsere Geschwister betrifft, brauchen wir unbedingt die gemeinsame Gesinnung. Warum? In dieser vorantichristlichen Zeit wird die Spaltung zwischen den Menschen gezielt getrieben. Das muss uns klar sein. Die Menschen sollen sich gegenseitig bekämpfen, dass sie sich nicht zusammentun und gegen die Machthaber auflehnen. Und deshalb müssen wir unbedingt die Einmütigkeit untereinander bewahren. Wir dürfen uns niemals spalten lassen wegen nichtigen und weltlichen Dingen. Denn nicht unterschiedliche Meinungen sind das Problem. Die kann man ja tolerieren. Wir brauchen die gleiche Gesinnung. Gleichgesinnt sein heißt nicht, dass wir jetzt in allem einer Meinung sind. Ich glaube, das ist unrealistisch. Aber wir brauchen eine gemeinsame Gesinnung, eine Grundeinstellung oder eine innere Haltung, die einträchtig und übereinstimmend ist. Ja, und zwar eine solche Haltung, die Christus entspricht. Und das heißt, wir müssen dieselbe Gesinnung haben wie Jesus. Er ist unser Vorbild. Er hat sich für uns Sünder selbst hingegeben in den Tod aus reiner Liebe. Ja, Philipper 2. Die Motive unseres Herzens sollen aus einer Haltung der Gnade entspringen. Und das allen Menschen gegenüber, dass wir allen Menschen gegenüber mitfühlend, barmherzig, gütig und liebevoll gegenübertreten. Das ist eine große Herausforderung, vor allem, wenn man uns feindlich begegnet. Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wir können Drohungen, Anfeindungen, Verleumdungen und Unrecht ausgesetzt sein. Die fleischliche Reaktion wäre, dass wir uns rechtfertigen, dass wir uns distanzieren oder mit gleichen Mitteln zurückschießen. Aber das ist nicht Gesinnung Christi und ist obendrein völlig zwecklos. Denn die Welt, die wird uns immer feindlich gesonnen sein, egal wie sehr wir uns verteidigen. Wir sollen daher nach dem Guten streben. Ja, Römer 12, 17. Indem wir die Feinde segnen, dass wir beim Bösen mitmachen und uns da mit hineinziehen lassen. Darauf wird Gott keinen Segen legen. Was ist also die Gesinnung Jesu? Matthäus 5, 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Also, mir geht es so, dass ich das als eine der größten Zumutungen unseres Herrn empfinde. Und das können wir auch nicht aus uns selbst heraus, aus unserer gefallenen Natur heraus, sondern nur durch Jesus allein. Er ist für seine Feinde und Verfolger am Kreuz gestorben und hat dort noch für sie gebetet. Nur diese Liebe Jesu kann Hass und Feindschaft überwinden. Und wie kommen wir dahin? Indem wir uns vor Augen halten, dass wir selbst in Jesus mit dem höchsten Maß des Segens gesegnet sind. Das Maximum des geistlichen Segens ist unser ewiges Erbe, das wir einmal im Himmel antreten werden. Kein Feind, kein Mensch, kein Teufel kann uns dieses Erbe jemals rauben, egal wie sehr er gegen uns tobt. Entscheidend ist, wie reagieren wir auf solche Angriffe? Wir können uns hier David zum Vorbild nehmen. David wurde vom König Saul verfolgt, musste um sein Leben fliehen. David musste schreckliche Ängste ausgestanden haben. In völliger Panik floh er einmal sogar in eine Stadt der Philister, der ärgsten Feinden Israels, weil er dachte, dass Saul ihn dort gewiss nicht finden würde. Aber damit brachte er sich in noch größere Gefahr. Er wurde erkannt und aufgegriffen. Mit Hilfe einer List konnte er den Philistern durch Gottes Gnade entkommen, indem er sich wahnsinnig stellte. Diese Erfahrung hat David in Psalm 34 verarbeitet. Sie dient uns als Vorbild. Der erste Teil des Psalms handelt davon, wie Gott ihn aus seinen Ängsten befreit hatte. Und im zweiten Teil spricht er von den Lehren, die er daraus gezogen hat. Vers 12 und 13, Psalm 34. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? David hat vor allem die Furcht des Herrn daraus gelernt. Er verstand, dass wir Gott fürchten sollen, nicht die Menschen. Warum? Gott steht über den Menschen und wir sind in seiner Hand. Jederzeit, egal was geschieht. Wir können es uns nicht leisten, gegen Gott zu sündigen. Besonders, wenn wir von Menschen bedrängt werden. Die Gottesfurcht ist der Schlüssel für ein gesegnetes Leben. Der Apostel Petrus zitiert darum diese Verse 13 bis 17 aus Psalm 34 als Anwendungsfall in Leiden und Verfolgung. Ja, weiter Vers 10, 1. Petrus. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Möchtest du ein gutes Leben haben? Möchtest du Segen von Gott? Dann hasse und meide das Böse in jeder Form. Und womit sündigen wir besonders leicht und schnell? Mit unseren Worten. Gerade wenn wir uns über das Böse, was Menschen begehen oder uns zufügen, aufregen, gebrauchen wir Worte, die falsch, böse und ungeistlich sind. Und schon haben wir uns zum Komplizen des Widersachers gemacht. Wir können nicht Menschen fluchen und von Gott erwarten, dass er uns segnet. Auch in Psalm 37, Vers 7 und 8 warnt David davor, angesichts des Bösen in Zorn zu geraten. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Aus Bösem kann nur Böses entspringen. Niemals etwas Gutes. Manche glauben, der Zweck heiligt die Mittel, aber das ist die schlimmste Lüge des Satans. Damit verführt er die Menschen zum Bösen und lieferte ihnen gleich noch die Rechtfertigung dafür. Was ist also die göttliche Lösung? Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Begehre nicht auf gegen die Ungerechtigkeit und gegen das Böse, sondern überlasse Gott das Urteil darüber, wann und wie er eingreift. Vers 11, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, ersuche den Frieden und jage ihm nach. Halte dein Herz rein, kämpfe nicht gegen das Böse, nicht mit harten Worten. Die Abrechnung mit dem Bösen ist Gottes Angelegenheit. Und Gott wird in der Endzeit mit allem Bösen gründlich abrechnen. Nach meiner Überzeugung stehen wir kurz davor. Wie wenden wir uns ab vom Bösen? Ich möchte noch mal erinnern an unsere Jahreslosung 2025. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles, das Gute behaltet. Wie prüfen wir, indem wir unseren Verstand unter Leitung des Heiligen Geistes einsetzen und fragen, was ist vor Gott richtig und gerecht? Der Zweck des Prüfens ist nicht, dass wir alles kritisieren können, sondern Vers 22, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Der Zweck des Prüfens ist also, dass wir eine ethische Entscheidung treffen können, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. David und Petrus nennen noch einen weiteren Grund, das Böse zu meiden. Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die Gerichte, die Böses tun. Willst du, dass Gott deine Gebete erhört? Dann meide das Böse. Denn wenn wir Groll im Herzen haben, hat das Auswirkungen auf die Erhörung unserer Gebete. Gott ist hier in der Tat parteiisch. Er hört auf das Flehen derer, die gerecht sind. Und er steht gegen alle, die Böses tun. Vers 13. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Wir sollen stets unser ganzes Bestreben auf das Gute richten, Gottes Willen zu erfüllen. Kann uns der Feind dann überhaupt keinen Schaden tun? Und was ist mit den Märtyrern? Der Feind hat zwar immer noch Macht, uns Schaden zu tun, wenn Gott es ihm erlaubt. Aber wir haben eine größere Macht an unserer Seite. Nichts geschieht ohne Gottes Vorsehung. Wir sind immer in seiner Hand. Er kann daher auch Verfolgung zulassen, wie es ja auch vielfach in der Welt geschieht. Aber wir haben die Macht, für Christus zu leiden und zu sterben. Was kann der Feind uns tun, außer uns das irdische, leibliche Leben zu nehmen? Er kann unserem ewigen Leben nichts anhaben. Martin Luther dichtete, nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Was für eine Gelassenheit. Von Gott her betrachtet, sind wir im Grunde unbesiegbar. Das Geheimnis des Sieges lesen wir in Offenbarung 12, Vers 11. Und sie, die Heiligen, haben ihn, den Verkläger, überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Unser Sieg gegen den Widersacher ruht auf drei Säulen. Erstens das Blut des Lammes. Wir sind vor Gott vollkommen gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Er hat den vollkommenen Sieg am Kreuz schon längst vollbracht über den Satan, die Sünde und den Tod. Niemand kann uns daher wirksam verklagen. Denn Satans wirksamste Waffe ist die Anklage, die wurde ihm am Kreuz genommen. Daher brauchen und sollen wir uns vor Menschen nicht rechtfertigen. Wir haben das Blut des Lammes. Und das Zweite, das Wort unseres Zeugnisses oder ich will sagen unseres Bekenntnisses. Wir bekennen uns zu Jesus und bezeugen der Welt die Wahrheit. Satans Macht besteht vor allem in der Lüge und am meisten fürchtet er die Wahrheit. Durch die Wahrheit wird er bloßgestellt und seiner Macht beraubt. Und das Dritte, wir lieben unser Leben nicht bis in den Tod. Wir bekennen uns zu Jesus und zu Gottes Wahrheit, ohne Rücksicht auf die Folgen für uns. Was kann der Satan dagegen tun? Was will er da machen? Er kann höchstens noch den Leib töten, um uns zum Schweigen zu bringen. Aber dann zeigt er sein wahres Gesicht. Gegen diese drei göttlichen Waffen ist der Feind im Grunde machtlos. Ja, aber was ist, wenn es mich eines Tages doch mal betrifft? Werde ich dann standhalten? Der Apostel Petrus antwortet in Vers 14, doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Ja, er sagt, es kann durchaus geschehen, dass wir zu Unrecht leiden werden. Jesus und die Apostel sagen, Verfolgung ist sogar ein Grund zur Freude. Wenn dies wegen unserem Bekenntnis zu Jesus geschieht. Nicht, weil wir falsch gehandelt hätten, das wäre kein Grund zur Freude. In Lukas 6, Vers 22 und 23 sagt der Herr Jesus, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Dass wir solchen Hass als Glück empfinden, das kann ja nur der Herr selber schenken. Ist ja nichts Schönes. Aber Jesus sagt uns damit, macht euch bitte keine Sorgen, wenn sie euch hassen. Mit euch ist alles in Ordnung. Die Empfehlung Jesu, dabei zu hüpfen, ist durchaus ernst gemeint. Wenn nämlich jemand Wut und Ärger über solche Angriffe empfindet, ist intensive körperliche Betätigung eine gute Möglichkeit, das durch den Ärger ausgeschüttete Adrenalin schadlos abzureagieren. Ja, probiert's aus, funktioniert. Das Wichtigste ist, keine Angst vor den Drohungen zu haben. Oh, was könnte mir passieren? Weil in Angst handeln wir immer irrational und unüberlegt. In Medien werden bibelgläubige, konservative Christen oft diffamiert. Fundamentalisten oder Verrückte, die angeblich Phobien gegen irgendwelche Gruppen haben. Lasst euch davon nicht beunruhigen. Das heißt, ängstigen oder provozieren. Geht nicht darauf ein, distanziert euch nicht, rechtfertigt euch nicht. Sondern, Vers 15, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also Gott heilig halten heißt ihn hervorheben, ihn fürchten, ihn an die erste Stelle setzen. Unsere Blickrichtung geht nach oben zu unserem Herrn Jesus. Wir dürfen keinesfalls in einen Fanatismus abgleiten, um jetzt hier einen angeblichen gerechten Kampf für das Gute zu führen. Wir sollen vielmehr bereit sein zur Verantwortung, das heißt zum ehrlichen Gespräch und auf Fragen antworten. Die Welt darf Rechenschaft über unseren Glauben fordern. Sie darf und wird uns testen, ob wir echt sind. Und wie sollen wir nun darauf reagieren? In Sanftmut und Respekt. Wir müssen eine absolute geistliche Wahrheit vertreten, aber nicht überheblich und arrogant. Das Bekenntnis zu einer absoluten Wahrheit wird schon als Provokation empfunden. Aber hier können wir nicht nachgeben. Dennoch müssen wir den Menschen klar machen, dass der postmoderne Relativismus eine Lüge ist und dass sie immer nach Wahrheit fragen müssen. Wichtig ist auch eine Haltung von Bescheidenheit statt einer überheblichen Rechthaberei. Ja, absolute Wahrheit gibt es, die gibt es in allen Bereichen. Aber unsere Erkenntnis ist unvollständig und begrenzt. Auch in rein weltlichen Fragen gibt es eine absolute Wahrheit, aber die kennt nur der allwissende Gott. Wir können uns ihr höchstens ein bisschen annähern, weil ja niemand so allwissend und gerecht ist wie Gott. Ja, das ist Grund zur Bescheidenheit. Ja, aber auch Vorsicht, möglichst keine politischen Diskussionen führen, das führt eigentlich immer zu Spaltungen. Weil wir uns dann immer auf eine Seite stellen und schon sind wir selbst zu einer Kriegspartei geworden. Da ist es kaum noch möglich, ein Zeugnis zu sein für Jesus. Vers 16. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche gegen euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Man wird die an Jesus Gläubigen mit allen Mitteln als böse verleumden. Beweise haben sie nicht, lügnerische Behauptungen genügen ihnen. Unsere Reaktion darauf ist wieder, dass wir uns nicht beunruhigen lassen. Geben wir keinen Anlass zu Verleumdungen, sondern halten wir mit guten Taten dagegen. Damit werden die Lügen am besten widerlegt. Wir dürfen niemals Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern sollen das Böse durch das Gute überwinden. Jesus lehrt, dass Böses niemals durch Böses überwunden wird, sondern nur durch das Gute. Ja, Vers 17, denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Auch solche Leiden aufgrund von Diffamierungen gehören zum Willen Gottes. Wir sollen auch das als Gottes Willen annehmen und dagegen nicht rebellieren. Wir achten darauf, dass wir ausdrücklich für Gutes tun leiden und nicht, weil wir falsch gehandelt haben. Denn Leiden aufgrund von Fehlverhalten ist keine Verfolgung, sondern berechtigt. Unser gelebtes Zeugnis ist sogar noch wichtiger als unsere Worte, denn das wird von der Welt wahrgenommen. Wie können wir jetzt bestehen in solchen Situationen? Aus eigener Kraft gewiss nicht, sondern Jesus muss es tun. Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Wir müssen daher stets Jesus und sein Leiden am Kreuz für Sünder vor Augen halten. Und es muss uns tief ins Herz gehen. Ich bin in ihm. Er ist der Überwinder. Und in ihm bin ich auch Überwinder. Wenn ich auch äußerlich vernichtet werde nach Leib und Seele, dann macht er mich innerlich nach dem Geist lebendig. An sein Erlösungshandeln an mir kommt kein Fleisch und kein Teufel jemals ran. Das Wichtigste ist daher, dass wir uns ständig Jesus, sein Leiden, seine Auferstehung vor Augen führen. Jesus hat einmal gelitten. Sein Sühnopfer ist endgültig. Es ist ewig gültig. Unsere Erlösung ist damit vollkommen vollendet. Unsere Stellung in ihm ist, wir sind Erlöste und damit Gottes Eigentum für immer. Unsere Sünde ist weggetan. Unsere Leiden sind kein Gericht Gottes. Die Strafe liegt auf Jesus. Jesus erlitt schwerste körperliche und seelische Gewalt bis zum Tod am Kreuz. Das war nicht das Letzte. Er wurde durch den Geist Gottes wieder lebendig gemacht. Er ist auferstanden zu einer neuen, herrlichen, himmlischen Existenz. Seinem eigentlichen Herrlichkeitsleben, das ist beim Vater im Himmel. Und so wird auch unseres sein. Jesus hat überwunden. Er ist der Überwinder in dir und in mir. Versuche nicht selber ein Held zu sein durch deine eigene Frömmigkeit, das geht garantiert schief, sondern habe nur den Gekreuzigten vor Augen und lass ihn in allem der Überwinder sein. Er will es tun. Amen. Wollen darauf antworten in einem